ja die Männer immer irgendwie automatisch meinen, sie müssten dann die Einzigen sein, die da vorne stehen. Also, Peter und mal in Unsinn, wer uns noch nicht kennt, wir wohnen noch in Darmstadt, schauen uns momentan ein Haus in Rohrbach an, morgen nochmal Besichtigung mit meinem Bausohn, ob wir uns das zutrauen sollen oder nicht. Wir sind beide in Niederramstadt in der Gemeindeleitung, haben die Besonderheit, dass wir sozusagen den pastoralen Dienst an den Älteren mit zwei Minijobs abdecken. Also die Mann hat einen Minijob, ich habe einen Minijob. Und wir haben sozusagen den vollzeitlichen Jugendreferenten und wir machen das irgendwie nebenberuflich. Ja, wir sind jetzt irgendwie voll in die Großelternphase eingetreten. Ich habe mal nachgeguckt, 2013 war ich das letzte Mal hier bei euch oder waren wir hier mal zum Predigen. Und inzwischen hat sich unsere Enkelzahl auf 5 erhöht und nächstes Jahr werden wir auf 8 springen. Das heißt auch wirklich springen, nämlich durch Drillinge, die da heranwachsen in unsere japanischen Schwiegertochter. Und wir beten und hoffen, dass das alles gedeiht und gut geht und dass die drei dann gut und munter das Licht der Welt erblicken und die Eltern das auch packen. Ja, was gibt's noch?
Wir haben unseren Urlaub vor uns.
Genau, wir haben dringend Urlaub nötig. Die letzten Wochen waren recht heftig. Letzte Woche war ja die intensive Beerdigung und Trauerfeier von der Renate Göttel, die wir auch die letzten Jahre sehr gut kennengelernt haben. Ja, sonst geht es uns dem Alter entsprechend und besser als der langen Ehe entsprechend. Ja, wir freuen uns, dass jetzt in dieser Lebensphase sozusagen die Kinder so ein bisschen auf Abstand haben, 70 Kilometer weg, die meisten, und dann den einen in Chile, das ist dann schon fast dick zu weit. Und dass wir jetzt so in der Phase noch relativ fit auch nochmal so einen gemeinsamen Dienst in der Gemeinde machen können. Ab Herbst oder Frühjahr kriege ich dann sage und schreibe eine Drittelstelle in der Gemeinde Mühltal und werde meine derzeitige Tätigkeit am Schuldorf auf dem Abenteuerspielplatz auf einen Tag oder ein paar Stunden in der Woche reduzieren. Und deswegen brauchen wir auch eine gute Immobilienlösung, die es uns ermöglicht, auf niedrigem Niveau danach miettechnisch zu leben. So, das in aller Kürze. Wer mehr wissen will, kann uns fragen. Wer was über Rohrbach weiß, was wir wissen sollten, der soll es uns bitte sagen. Ja, es ist schön, mal wieder hier zu predigen. Ich habe nachgeguckt, es ist 2 Jahre schon wieder her. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon wieder so lange ist. Einige von euch sehe ich ja mal bei irgendwelchen Gelegenheiten. Die GL von euch sehen wir so in großen Abständen mal. Also es ist gut, einfach hier zu sein. Als ich so über der Predigt saß, das hat diesmal ein bisschen gedauert, stellte ich dann fest, ja stimmt, es ist wirklich August. Das heißt, 2 Drittel dieses Jahres, 8 Monate sind damit wirklich schon wieder ins Land gegangen. Und bei diesem Nachdenken bin ich dann so im Blättern über die Jahreslosung nochmal gestolpert. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Jahreslosung gegangen ist. Die meisten, oder in vielen Gemeinden ist es ja so, am Anfang des Jahres gibt es dann irgendwann mal so im Laufe des Januar, gibt es mal eine Predigt über diese Jahreslosung. Manche machen sogar irgendwie eine kleine Predigtreihe. Manche machen sogar ein Jahresthema draus aus solchen Jahreslosungen. Aber bei dieser Losung habe ich so den Eindruck, und so habe ich auch die Echos gehört, die ist bei vielen auch gleich wieder so untergegangen. Also Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch in der eigenen Gemeinde, die haben gesagt, ja, also irgendwie geht die nicht so richtig an mich ran. Die klingt irgendwie so, ja, so irgendwie ganz, das ist ganz selbstverständlich und ich habe sogar gehört, die klingt irgendwie so ein bisschen harmlos oder farblos. Und drum habe ich gedacht, ich greife diese Jahreslosung beziehungsweise eine Geschichte, die meines Erachtens exemplarisch ausdrückt, was denn Annahme bei Jesus bedeutet, einfach nochmal auf. Also das, was so harmlos sozusagen in dieser Jahreslosung verpackt ist, das war für die Leute zu Jesu Zeit so revolutionär oder so provokant, wie er mit Menschen umgegangen ist, dass sie ihn deswegen zum Beispiel, also die Frommen insbesondere, bezeichnenderweise eben ein Fresser und Weinsäufer, einen Freund der Zöllner und Sünder genannt haben. Also das war für die Menschen damals so ungewöhnlich, wie breit er sich durch die Schichten dieser Gesellschaft bewegt hat und vor allem wie er sich drin bewegt hat, dass sie das im Grunde genommen, diese Form der Annahme und Begegnung überhaupt nicht fassen konnten oder nur fassen konnten, indem sie das sozusagen mit so einem negativen Titel irgendwie abgetan haben. Und die Begebenheit, die das meines Erachtens, eine der Begebenheiten, die das exemplarisch entfaltet, da steht in Lukas 7 ab Vers 36 eine eine Geschichte klingt ja so wie vergangen, aber eine lebendige Begegnung mit Jesus drin. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Eigentlich müsste man sagen, er lag dort zu Tisch. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Diese Begebenheit ist wie ein konkretes Gesicht dieser scheinbar so farblos klingenden Jahreslosung. Und diese Geschichte hat mich sehr nachdenklich gemacht. Nachdenklich, wie Jesus mit Menschen umgeht, und zwar sowohl mit der Frau als auch mit dem Pharisäer, was oft übersehen wird in dieser Geschichte. Nachdenklich über diese Frau, die so ganz leidenschaftlich und ohne auf irgendjemand anders zu gucken, ihre Betroffenheit von Jesus oder ihre Hoffnung oder ihre Liebe ihm gegenüber ausdrückt. Nachdenklich auch über den Pharisäer, der da einem Pharisäer entsprechend agiert, also ohne das zu werten, in seinem System, in seinem Denken. Und nachdenklich auch über Gemeinde, so die Gemeinde, die ich erlebe oder die Gemeinde, die ich ab und zu mal erlebe durch Freunde und Bekannte oder auch wenn ich in einer anderen Gemeinde mal predige. Zuerst mal steckt in der Geschichte was drin, und zwar in Verbindung mit der Jahreslosung, dass ist mir erst aufgefallen, als ich die Jahreslosung mal im griechischen Text angeschaut habe. Also ich kann nicht mehr sehr gut Griechisch. Ich kann mich damit im griechischen Text und entsprechenden Hilfsmitteln durchfummeln und so ansatzweise kapieren, ob es da irgendwas Besonderes drin gibt. Aber wenn man die Jahreslosung mal im griechischen Wortlaut anschaut, dann betont die etwas durch einen Artikel. Sie sagt nämlich, nehmt einander an, wie der Christus euch angenommen hat. Also wir hören ja da oft gleich sozusagen nur Jesus. Aber da wird wirklich betont, der Christus, wie der Christus, das heißt der Messias, der Gesalbte, wie der euch angenommen hat. Da steht eben nicht nur sozusagen Jesus für den menschlichen Charakter, Part, Anteil an Wieselleben, sondern da wird betont, der Christus hat euch angenommen zum Lob und genau steht dort zur Herrlichkeit Gottes. Und wenn man das dann mal für diese Jahreslosung oder auch für diese Geschichte weiterdenkt, wie Jesus als der Christus, der Messias, der Sohn Gottes beschrieben wird, dann bekommt das eine viel gewaltigere Dimension auch auf einmal. Es ist eben der Christus, von dem im Alten Testament bei der Schöpfung schon angedeutet ist, lasst uns Menschen machen, ja, der dabei war bei der Schöpfung, bei der Entstehung des Kosmos und dieser Welt. Der, ja, liegt bei dieser Frau und lässt sich von ihr anfassen. Der Christus, von dem Johannes sagt, das ist der Logos, ja, der Weltverstand, das, was die ganze Welt gestaltet und zusammenhält, ihr Form und Leben gibt, der sitzt da und lässt sich ohne alles von dieser Frau berühren oder begegnet diesem selbstgerechten Pharisäer. Der Christus, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, plus alle anderen Ich-Bin-Worte, der sitzt da oder liegt da. Der Christus, der Tote auferweckt, der nimmt hier jemanden an. Der Christus, der wiederkommt, die Toten und die Lebenden zu richten. Oder von dem gesagt wird, er ist A und O. Ja? Anfang und Ende aller Dinge. Der von sich sagt, ich mache alles neu. Ganz am Ende der Zeiten. Und dieser Christus, von dem spricht diese Jahreslosung und von seiner Annahme und in diesem konkreten Beispiel macht er deutlich, wie er mit Menschen umgeht, wie er sie annimmt. Und zwar beide. Auch diesen Pharisäer. Ja, er begegnet ihm als jemand, der gottesfürchtig ist, der das Ganze versucht wirklich ernst zu nehmen, der sein Leben an den Geboten orientiert, der Jesus sogar als einen Propheten betrachtet. Und trotzdem baut ihm Jesus eine Brücke aus der damit auch verbundenen Selbstgerechtigkeit oder des Urteilens über andere heraus. Und genauso wie er diesem Typ des Frommen begegnet, begegnet er der Frau vollkommen unbefangen. Und zwar auch in aller körperlichen Nähe, die in dieser Geschichte drin steckt und die man sich auch erstmal vorstellen muss, wie intensiv das gewesen ist. Eine Frau, die, wie der Text sagt, Stadt bekannt war, einen anrüchigen Ruf hatte, also das bedeutet wahrscheinlich, dass es eine Nicht-Jüdin war, die vermutlich als Prostituierte gelebt und gearbeitet hat. Und er lässt ihre Nähe zu und spricht ihr die Vergebung und den Frieden zu. Und diese Breite, das ist schon mal etwas, was mich fasziniert und nachdenklich macht für uns und für mich und für Gemeinde, wie Jesus mit den ganz frommen, ja manchmal auch ganz schwierigen Typen, die es dann im frommen Segment sozusagen auch gibt, umgeht und umgehen kann und sie nicht verurteilt und ihnen Brücken baut und wir gleichzeitig mit dieser Frau, die typischerweise in unseren Gottesdiensten nicht auftauchen würde und mit diesem Segment hätten wir dann vielleicht oder viele Gemeinden klassischerweise eher ihre Mühe, wenn jetzt Leute hier durch Frankfurt, Kaiserstraße oder aus dieser Ecke dann in unseren Gemeinden auftauchen würden oder ähnliches. Er nimmt an und kann annehmen in der ganzen Breite dessen, was im menschlichen Leben möglich ist. Für uns natürlich als Gemeinde oder auch persönlich immer die Frage, wie breit wir da aufgestellt sind. Ja, ob wir auch zuerst mal offen Menschen begegnen können. Und zwar egal erstmal, ob sie aus einem Umfeld kommen, was uns unvertraut oder fremd sogar ist. Und eben, dass gesagt wird, so wie der Christus angenommen hat. Nehmt auch ihr an, das bekommt ja irgendwie dann nochmal ein anderes, ganz anderes Gewicht. Also wenn er als Schöpfer aller Dinge, der alles umfasst, wenn er sich so vorbehaltlos, offen, ohne Vorforderungen Menschen hinwidmen kann, wie viel mehr dann eigentlich die Frage, dass wir das auch können, dürfen und sollen. Das Zweite. Nachdenklich gemacht hat mich die leidenschaftliche Hinwendung dieser Frau zu Jesus. Ich habe mir überlegt, wie kann man sich das ansatzweise vorstellen. Ich habe gedacht, stellt euch eine Talkrunde vor im Fernsehen. Da geht es um Feminismus und Frauenrechte und entsprechende Leute sind eingeladen an Frauen und Männern, die da eine Geschichte haben. Und dann ist vielleicht ein spezieller Gast, der sich in seinem Leben hervorgetan hat, dass er in besonderer Weise sich für Rechte der Frauen einsetzt. Und da ist jetzt so eine Runde und dann passiert was Vergleichbares. Da kommt eine andere Frau rein, vielleicht so eine B-Prominente, die durch entsprechende Skandalchen bekannt ist und küsst diesem einen Mann die Füße. Ja, berührt ihn, weint über seinen Füßen, trocknet ihm die Haare ab, ja, reicht ihm irgendein Parfüm darüber. Ich glaube, dann hätte man ansatzweise eine Idee, welche Empörung ein solches erniedrigendes Verhalten einer Frau in der entsprechenden Debatte über Frauenrechte und Feminismus bei Menschen innerlich auslösen würde. Diese Gesellschaft, in der Jesus war, hatte andere Themen, keine Frage. Aber der Level der Empörung entsprach meines Erachtens in etwa dem, was bei unseren Zeitgenossen passieren würde, wenn sie so eine fiktive Geschichte in irgendeiner TV-Talk-Runde erleben würden. Und trotz dieses enormen sozusagen, kann man es sagen, also Levels an sozialen Normen, die dem entgegensteht, ja, bei dieser Frau damals einfach die Männer-Frauen-Rolle, das Nicht-Berühren von Männern und Frauen, das Öffnen der Haare zum Beispiel dann natürlich die Rolle, die sie in dieser Gesellschaft als am Rand irgendwo geduldete Prostituierte hatte, dann hat man eine Vorstellung, was für einen ungeheuren Level diese Frau überwinden musste, um öffentlich dort in diesem Rahmen aufzutreten. Das war nicht so, dass man zu so einem Festmahl nicht kommen durfte von außen. Das meinen wir oft so. Es war so, wenn jemand ein öffentliches Festmahl veranstaltete, dann durfte man durchaus als Gast sozusagen da auch mal reinschauen. Also das war nicht der Tabubruch. Aber der Tabubruch war eben, wer diese Frau war und was sie dort konkret machte. Es ist unklar von der Geschichte, was es da oder ob es da eine Vorgeschichte gegeben hat. Also es klingt eher so, als ob diese Frau Jesus persönlich noch nicht kannte. Sonst hätte er ihr am Schluss die Vergebung der Sünden sozusagen nicht nochmal explizit zugesprochen, wenn die so eine Begegnung irgendwie schon mal gehabt hätten. Für mich klingt das eher so, als ob diese Frau sozusagen voreilend die Geschichten über Jesus und wie er mit Menschen umgeht, gerade wie er die Sünder um sich hatte, die Zöllner, die Frauen mit einem zweifelhaften Ruf, die Randexistenzen, so einzelne Begebenheiten vielleicht, wie die Nichtsteinigung der Ehebrecherin oder ähnliches, dass das Vorlaufen sozusagen zu dieser Frau als Geschichten schon geeilt war. Und dass allein das, was dadurch in ihr ausgelöst war, diese enorme Hoffnung und diese sozusagen nicht scheu, einfach dagegen alles zu verstoßen, was gesellschaftlich opportun war, ausgelöst hat. Also da muss durch das, was diese Frau allein gehört haben, einfach sowas wie die tiefste Hoffnung entstanden sein. Da ist die einzige Rettung, Hilfe, Veränderung, Verständnis für mein Leben und für meine Lebenssituation. Und Jesus begegnet dieser Frau, er lässt die ganzen Berührungen alles zu, er geht auf den Pharisäer ein und ganz am Schluss fasst er das dem Pharisäer gegenüber mit einem kurzen Satz zusammen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und wenn wir mal ganz provokant das Maß der gelebten Liebe mit der Klarheit über das eigene Leben oder die eigene Schuldhöhe sozusagen in Verbindung setzt, also viel Erkenntnis über die eigene Person und das, was man im Lauf von einem 20, 30, 40, 50, 70, 80-jährigen Leben sozusagen einfach nicht lebt, was gut wäre vor Gott. Wenn das sozusagen dem Maß entspricht, mit dem wir andere lieben, mit dem wir anderen begegnen, mit dem wir auch in der Gemeinde sozusagen leben und uns begegnen, dann können wir in unsere Gemeinden schauen und wie wir uns dort begegnen. Wir können in unsere Ehen schauen, das ist vielleicht noch interessanter, und wie wir uns dort begegnen. Wir können in unsere Familien und Kinder- und Schwiegerkindergeschichten, wenn wir die haben, schauen und wie wir die dort begegnen und uns dann fragen, wo ich realistisch das Maß meiner Liebe einschätze und was dann das entsprechende Maß sozusagen der Erkenntnis oder der Vergebung, die mir vor Gott klar geworden ist, ist. Also ich habe den Eindruck, wir haben gute Gemeinden oft. Aber manchmal finde ich, ist das Level, auf dem wir uns leben und begegnen, auch, ich nenne es später mal, sehr ritualisiert. Es ist sozusagen in dem, was wir gewohnt und üblich sind. Und Abweichungen davon in die Höhen und Tiefen, die wir zulassen, gibt es eher wenig. Die ersten Christen, für die war ja anscheinend irgendwie prägnant, dass die Leute gesagt haben, die sind an der Liebe als dem Typischen erkennbar gewesen. Wenn ich so die Linien der Kirchengeschichte und das, was ich erlebe, anschaue, dann scheint mir diese Linie doch eher durch die Zeiten und die Gewohnheiten eine gewesen zu sein, die sich dann auf irgendwelchen Normal- oder manchmal auch Durchschnittsmaßen eingependelt hat. Also die Frage, die wir einfach mal bewegen können, ist es so, dass wir manchmal eben nur noch unauffällig zurückhaltend oder so im Normal, was der Konvention und des gemeintlich üblichen Lieben und uns verhalten, weil uns auch das Maß der Vergebung, das Gott uns gewährt hat oder immer wieder gewährt, nicht mehr so betrifft, wie es uns vielleicht in unseren Anfangsbegegnungen mit Gott betroffen und getroffen gemacht hat, weil eben dieses enorme Maß der Liebe Gottes ein Stück weit einfach eine Gewohnheit geworden ist, ein Durchschnitt, von dem wir jeden Sonntag singen und loben und der uns aber im Gegensatz zu dieser Frau nicht mehr in unserem innersten Kern trifft oder eben nur noch selten ab und zu. Das nächste, nachdenklich gemacht hat mich die Nähe, die in dieser Geschichte zugelassen wird. Also die Frau zeigt ja keinerlei Berührungsängste. Also vielleicht hatte sie die, aber sie hat nicht ihnen entsprechend gehandelt, wenn sie sie hatte. Und Jesus zeigt keinerlei Berührungsängste. Der Einzige, der Berührungsängste hat, ist der Pharisäer. Und Jesus lässt Nähe zu, sowohl zu der Frau als auch zu dem Pharisäer. Also er stellt auch diesen Pharisäer ja nicht irgendwie hart verurteilend irgendwie bloß und kanzelt ihn da irgendwie ab oder sonst irgendwas, sondern er gibt ihm eine Geschichte zum Nachdenken. Also er bietet ihm den eigenen Einstieg an, diese Situation zu erfassen und zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Und er gibt dazu zwar einen Kommentar, Jesus, aber er überlässt es dem Pharisäer selber, die Schlüsse auf sich zu ziehen. Und genauso begegnet er der Frau ohne jegliche Berührungsängste. Also alles, was diese Frau tat, war sozusagen als gesellschaftliche Konvention möglich. Also es musste nicht sein, aber jede einzelne Geste war möglich. Und zwar, wenn man damals einem Gast eine besondere Warmherzigkeit oder eine Ehrerbietung oder Liebe zeigen wollte. Also da war möglich, dass jemand eben bei dem Eintritt in ein Haus umarmt und auf die Wange geküsst wurde. Das war eine sozusagen übliche und mögliche Geste. Dann war möglich eben, dass dem Land entsprechend und der Hitze entsprechend die Füße, die also sowohl staubig als auch heiß waren, einfach in Wasser gewaschen und gekühlt wurden. Das war eine zweite freundliche Geste, um sozusagen den Gast zu ehren und ihm angenehm und willkommen zu machen. Und auch das Salben war möglich, dass dem Gast einfach, für uns jetzt vielleicht ein bisschen komisch als Vorstellung, einfach normales, gutes Olivenöl sozusagen in die Haare gerieben wurde. Also manche sagen, er riecht auf Dauer vielleicht ein bisschen streng. Aber das war eben der Kultur und der Zeit entsprechend einfach ein normales, ich sag mal wertvolles Öl, was im Leben verwendet wurde. Also diese Gesten waren sozusagen im Alltag alle in so einer Standardform möglich und erlaubt. Das, was die Frau gemacht hat sozusagen, war dann erstens mal das alles zusammen und dann das Ganze noch sozusagen übertroffen in Form und Intensität. Es war eben nicht mehr sozusagen die, wie kann man das sagen, die konventionelle, die standardisierte Form von Begegnung, die gesellschaftlich erlaubt und üblich war, sondern es war in jeder Hinsicht von der Intensität, vom Weinen her, von der Berührung her, von den enormen Kosten dieses Öls. Also man kann erstens das ganz grob, ich sage mal, rechnen, dass so ein Öl in so einer Flasche ungefähr 2,5 Jahren Tageslohn oder Arbeitslohn von einem normalen Arbeiter bedeutet hat. Also das war wirklich viel Geld. Das heißt, die Frau war auch reich durch ihren Beruf. Ja? Die konnte das, aber für die Leute von außen war auch das überall im Maßen was total Undenkbares, Verschwenderisches. Ich habe gedacht, wie ist es bei uns? Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte Übertragung, aber ist es nicht auch so, dass es bei uns viele Gesten der Nähe und der Freundlichkeit gibt, die sind durchaus in einer guten Weise sozusagen üblich und standardisiert. Ja? Und zwar nicht gleich gewertet, sondern es ist durchaus üblich, wir begegnen uns in so einem Gottesdienst und ich sag mal, je nach innerer Nähe geben wir uns freundlich die Hand oder wir umarmen uns auch mal oder wir geben uns einen Kuss auf die Wange oder je nachdem, wer auf den Zweier- oder den Dreierkuss gibt, da gibt es ja die verschiedenen unterschiedlichen Gewohnheiten. Ja, wir reden miteinander, wir fragen, wie es geht und ähnliche Dinge. Also wir haben Formen, wie wir einander Anteil nehmen, uns Freundlichkeit, uns Liebe erweisen, uns auch sozusagen sowas wie Respekt oder Anerkennen des Wertes vermitteln. Gar keine Frage. Und das ist auch gut so. Aber wo sind die, ich sag mal, Räume oder auch die Begebenheiten, wo es dann mal auf die Stufe kommt, wie es bei dieser Frau passiert ist? Also wo Nähe in so einer Form passiert, dass es sozusagen ans Innere, ans wirklich Eingemachte, an die gravierenden inneren Lebensfragen, Hoffnungen, Ängste und Ähnliches geht und das sich dann auch sozusagen nach außen zeigt und nach außen deutlich macht. Also, wann erleben wir mal in Hauskreisen, mal in Gottesdiensten, mal in der Gemeindeleitung, dass Leute herzzerreißend weinen über etwas in ihrem Leben? Sich in den Armen liegen, über Hoffnungen im Leben oder vielleicht auch über nicht erfüllte Hoffnungen im Leben oder über mit Gott Erlebtes oder von Gott Vergebenes. Ich finde, das ist sehr, sehr wenig geworden, selbst in Gemeinden, die wir als lebendig bezeichnen würden. Ja, also wenn ich jetzt die Gottesdienste anschaue, die ich erlebe, dann ist es doch mehr so in diesem guten, freundlichen Maß der, ich sag mal, üblichen Weisen, wie wir uns begegnen, begrüßen, umarmen, mal was sagen. Und die Durchbrüche zu den tieferen Schichten, für die haben wir entweder keine Räume oder ich weiß nicht, haben wir den Mut nicht mehr dazu oder sind unsere Begegnungen mit Gott im Gottesdienst zu flach. Die, finde ich, passieren viel zu wenig. Und zwar, ich glaube, zu wenig ist es deswegen, weil viele Dinge sich nur verändern in unserem Leben, wenn sozusagen diese tiefen Schichten unserer Persönlichkeit, unseres Lebens, unserer Ängste, unserer Hoffnungen oder auch unserer Schuld, wenn die sozusagen gesagt werden können, ja, wenn die berührt werden dürfen, wenn die vor Gott gebracht werden dürfen, ja, erst dann passiert Veränderung. Alles, was wir so an Freundlichkeit haben, das ist wie mehr so ein stabilisierendes Gewand sozusagen, ja. Das hält uns mit am Leben und aufrecht. Aber Veränderung kommt erst oft, wenn wir uns in so einer Tiefe begegnen, wie diese Frau das sozusagen Jesus gegenüber erlebt und zugelassen hat. Ich persönlich wünsche mir einfach für Gemeinde Wege, wo wir öfter wieder auf diese Ebenen vorstoßen. So wie diese Frau zu Jesus, sozusagen wir, Gott gegenüber, Jesus gegenüber. Oder auch das, was dann unter uns als Menschen resultiert, an Begegnung oder auch an Nähe, die wir zulassen dürfen, ohne dass das irgendwas macht mit uns. Ja, es ist ja viel einfacher, wenn ich euch hier so sitzen sehe und ich weiß nichts über euch. Ja, wenn ich jetzt euch sitzen sehe und ich sehe dich, ich gucke jetzt mal ganz woanders hin, ja, ich gucke die eine an und weiß, ah ja, die sind mit ihrer Ehe kurz vorm Ende. Ja, und ich gucke die nächsten an und weiß, die kommen mit ihren Kindern überhaupt nicht mehr zurecht. Und ich gucke vielleicht den Dritten oder die Dritte an und weiß, der oder die hat ein furchtbares Schlappmaul, was mit Jesus überhaupt noch nicht irgendwie in Kontakt gekommen ist. Ja. Und ich gucke den Nächsten an und weiß, was das für ein übler Geizkragen ist bei all seiner frommen Worte. So, jetzt gucke ich euch wieder an. Dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr euch von irgendwas getroffen gefühlt habt. Dann ist es natürlich ganz anders, miteinander umzugehen. Genauso natürlich mit dem Idealbild, was eine Gemeinde von ältesten Gemeindeleitungen oder Pastoren hat. Ja, das ist natürlich viel schöner, wenn ihr mich hier vorne seht und der predigt so ganz okay, der ist doch so ganz nett. Ja, wenn ihr mich jetzt mit meiner Frau mal im Alltag erleben würdet, würde dieses Krönchen auch den einen oder anderen deutlichen Sprung bekommen. Denn dann würdet ihr eben Dinge ersehen. Oder wenn ich jetzt erzählen würde, wie die Geschichten mit unseren 5 Kindern gegangen sind, was sich da in den Sand gesetzt hat im Laufe der Jahre als junger Pastor, dann würde das auch ganz anders aussehen. Also das heißt, ich wünsche mir, dass wir uns begegnen können, auch in den Tiefen, ohne dass sozusagen wir an Wert voreinander verlieren, so wie diese Frau bei Jesus keinen Wertverlust hatte, obwohl er wusste, wer sie ist, und dieser Pharisäer bei ihm keinen Wertverlust hatte, obwohl Jesus die Selbstgerechtigkeit im System natürlich erkannt hat. Das Letzte. Nachdenklich gemacht hat mich, dass bei beiden Jesus ja irgendwie in dieser Geschichte nur da ist. Ja? Also da wird nicht groß erzählt, dass der da irgendwelche tollen Reden schwingt oder da wird nicht noch eine kleine Bergpredigt in Miniform irgendwie eingefügt, sozusagen, um was geht's alles, was ist wichtig mit ihm, sondern irgendwie ist er nur da. Ja, er gibt keine Vorgaben, er fordert nichts, keine sozusagen, du musst erst dieses und jenes und ändere dich und sonst was. Ja, gibt natürlich auch solche Stellen, aber hier ist er sozusagen wie in so einem Raum, wo Leute leben können und wo es zuerst mal keine Vorforderungen gibt, ist er da. Und so begegnet er dem Pharisäer, ja, also den konfrontiert er nicht gleich mit seiner Gesetzlichkeit, die sozusagen mit seinem frommen System verbunden ist. Er konfrontiert die Frau nicht als allererstes mit ihrem Lebenswandel und du musst dich ändern und was daran Sünde und sonst was ist, sondern er ist einfach da. Er ist bei diesem Pharisäer, ist mit ihm, er lässt zu, dass diese Frau sozusagen an den Rand tritt und diese ganze Nähe, die passiert. Um an den Anfang zurückzukommen, Jesus der Mensch, das heißt aber auch der Christus. Ja? Der sitzt da oder liegt da und er lässt das trotz seiner immensen Geschichte und Macht und Person, die dahinter steckt, er lässt das ohne erstmal Vorbedingungen geschehen. Sozusagen alles ist von ihm erstmal vorgeleistet und vorbereitet und er öffnet damit diesen beiden einen Raum, wo sie leben und sich verändern können und frei werden können. Und alles, was er sonst dann im Weiteren tut, ist ja genauso. Ja, er tut diese Dinge erstmal alle im Voraus. Er ist auch gelebt und ist auch gestorben und ist auch aufgestanden 2000 Jahre, bevor wir die Bühne überhaupt betreten konnten. Ja, auch dort war alles im Voraus. Ja, getan, gemacht, gelebt. Ohne dass wir irgendwas sozusagen bei der Geburt gleich ein Zettel mit Skript von Gott, was alles passieren muss, damit das sozusagen für uns gilt. Alles im Voraus. Und so begegnet er diesen Menschen auch sozusagen wie in so einem Raum, wo alles voraus angeboten ist, aber sie selber die Freiheit haben, sich davon betreffen zu lassen und es anzunehmen. Wenn ich mich umschaue in vielen Ehen auch mal, ich mache ja so ein bisschen Eselsorge, dann Beziehungen, dann ist es ganz gegenteilige Räume sind das oft, auch Gemeinde. Ja, dann ist das ein Raum der Vorforderungen, ja, wo Dinge erwartet werden, manchmal eingeklagt werden, wo entsprechend bitter dann auch vorgeworfen wird, verurteilt wird, wenn Dinge nicht erfolgen oder nicht erfüllt werden. Also die Räume, die ich erlebe, sind oft vollkommen anders. Da gibt's all diese Vorerwartungen, Vorbedingungen, Vorverurteilungen und mach doch du mal zuerst oder wenn du nicht dann und alles solche Dinge. Und alles, was ich da anschaue, tut nicht gut. Weder in Ehen noch in Gemeinden. Also unsere ganze Welt echt im Grunde genommen eben unter Räumen, die nicht frei sind zum Leben, sondern erstmal 1000 ungeschriebene Gesetze, Vorbedingungen und sowas haben, vom Kleinen bis zu den ganzen religiösen Auseinandersetzungen. Dagegen eröffnet das, was Jesus macht, wie einen gewaltigen Raum zum Leben. Und davon sagt die Jahreslosung, das ist zu Gottes Lob. Oder wörtlich, das ist zu Gottes Herrlichkeit. Das ist also nicht nur, wie bei uns manchmal unser Gebet, wo wir loben, unser Dank oder auch unser Lobpreis, sondern das ist Herrlichkeit. Was da steht, das ist wie strahlende Sonne, ja? Kaum anzuschauen, so dass man eher den Blick wegwenden muss, so klar, massiv, deutlich, voller Leben ist das Ganze. Und das ist, glaube ich, eine ungeheure Chance für Gemeinde, wenn wir uns darauf einlassen oder miteinander drum ringen, solche Räume des Lebens und das Angenommensein und das Menschen erstmal sehen und kommen lassen, wieder zu leben und zu eröffnen, oder wenn wir den Kampf gegen die ganzen 1000 unausgesprochenen Vorbedingungen und Erwartungen in der Gemeinde oder auch in Beziehungen überhaupt mal beginnen anzugehen, dann eröffnet sich ein Raum, von dem sagt Gott, da ist Herrlichkeit. Da strahlen Dinge aus, die verändern Menschen und die bringen Menschen dazu, mich zu loben. Also Jahreslosung, nehmt einander an, wie der Christus euch angenommen hat zu Gottes Herrlichkeit, am Beispiel, wie Jesus diese Frau annimmt und auch diesen Pharisäer. Und ich habe gedacht, so eine Geschichte ist wie ein Spiegel. Und der Jakobus sagt mal, mit Spiegeln kann man Folgendes machen, man kann da reinschauen und kann sich anschauen und dann kann man hinterher weggehen und vergessen, was man gesehen hat. Und er sagt, damit betrügt man sich selber. Oder man kann das, was man im Spiegel gesehen hat, wie man aussieht, nicht vergessen. Vor Augen haben, kann es ins eigene Leben umsetzen und Jakobus sagt dann, ein Gesegneter sein. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr Mut habt, sowohl diese Losung als auch diese Geschichte mal miteinander anzuschauen und auch euch darin anzuschauen und die Annahme Gottes zu euch anzuschauen und die Annahme, wie ihr sie anderen gegenüber lebt, anzuschauen. Und das dann nicht zu vergessen, sondern in Leben umzusetzen für euch, für eure Gemeinde, für eure Ehe, Beziehungen, Familien und gesegnet zu sein, weil ihr wie der Christus andere annimmt. Amen.